in dieser Welt, in der so vieles irgendwie aus den Fugen und falsch läuft, Menschen sagen, dass sie vergeben sollen? Wie kann ich Opfern, die unsagbares Leid erfahren oder erfahren haben, wie kann ich diesen Opfern erklären, dass sie ihren Tätern vergeben sollen? Und wie kann ich selber vergeben, wenn so oft dieses Sorry, es tut mir leid, fehlt? Wenn so oft fehlt, dass jemand, der an mir schuldig geworden ist, in irgendeiner Weise, kommt und Entschuldigung sagt. Wie soll das gehen? Und dann habe ich noch ein ganz anderes Problem mit dieser Stelle. Ich habe Gott, den Vater im Himmel, von dem der Text spricht, als einen Gott erlebt, der nicht fordert, fordert und fordert und uns überfordert. Er ist kein Gott, der Unmenschliches oder Übermenschliches von uns verlangt und mich dauernd und ständig auffordert, über mich als Mensch hinauszuwachsen. Vielmehr ist der Gott, von dem Jesus meiner Meinung spricht, ein Gott, der mich genau dort, wo ich bin, genau so wie ich bin, abholt und über alle Maße beschenkt. Ja, als einen mega krassen, großzügigen Geber, der alles andere als kleinlich ist, sondern selbstlos schenkt und nicht auf sein Recht pocht, habe ich Gott erlebt. Und so erlebe ich ihn immer wieder, dass er so ist. Aber wie soll ich dann mit dieser Aufforderung umgehen, die ja relativ eindeutig ist in dem Text? Wie damit umgehen, dass Gott seine Vergebung von meiner Vergebung abhängig macht? Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Denkt euch doch einfach das U bei dem Ach noch so dazwischen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen aus der Bibel, aus diesem ganz besonderen Buch für Juden und Christen. Eine Geschichte, wie sie das Leben schreibt, wie sie das Leben schreiben könnte. Denn das schätze ich sehr an diesem Buch. Das ist nicht aus einem Elfenbeinturm philosophiert, abstrakte, steile Thesen aufstellt und den Menschen dann einfach überlässt, mit viel Fantasie und einigermaßen viel Intellekt die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, sondern dass die Bibel erzählt aus dem Leben. Da ist ein junger Mann, Josef sein Name, der behütet in einer Familie mit 12 Brüdern aufwächst und das Nesthäkchen ist. Sein Vater liest ihm die Wünsche von den Augen ab. Und seine Brüder, die bleiben oft auf der Strecke und können nur zuschauen. Irgendwann wird das alles seinen Brüdern zu bunt. Ihr überheblicher, egoistischer, kleiner Bruder kann sich nicht alles erlauben. Und sie wollen sich das nicht mehr gefallen lassen. Also wird schnell an einem Plan gebastelt, der auch ruckzuck in die Tat umgesetzt wird. Josef wird von ihnen an einen Menschenhändlerring verkauft. Dieser sackt ihn ein, nimmt ihn mit nach Ägypten und verkauft ihn weiter an einen reichen Mann als Sklaven. Durch Intrigen der Frau dieses reichen Mannes kommt Josef ins Gefängnis. Und Josef, dieser junge Mann, muss erstmal durch so einige Tiefen gehen, bis die Höhen kommen und er einer der wichtigsten Staatsmänner in Ägypten wird. Nach einigen Jahren begegnet er seinen Brüdern aufs Neue. Sie sind in Ägypten, um für eine Hungersnot, die in ihrem Land herrscht, Nahrung einzukaufen. Es geht also in gewisser Weise um Leben und Tod. Und es geschieht was man nicht für möglich gehalten hat. Josef vergibt seinen Brüdern und versöhnt sich mit ihnen. Wir finden also hier eine Geschichte, die alles andere als abstrakt ist. Keine abstrakte Forderung, keine Lebensregel, sondern eine wirkliche Geschichte, die sehr genau davon erzählt, wie trotz unsagbaren Leids Vergebung möglich ist. Und dass sich an dieser Möglichkeit bis heute nichts geändert hat, erzählt mir die Geschichte von zwei großen Versöhnern Südafrikas, Nelson Mandela und Desmond Tutu. Nelson Mandela war 28 Jahre im Gefängnis, weil er für eine gute Sache gekämpft hatte. Weil er dafür gekämpft hatte, dass die afroamerikanische Bevölkerung in Südafrika wirklich frei ist und gleichberechtigt. Und weil er sich für ein Ende der Apartheid eingesetzt hat. Mit friedlichen Mitteln. Aber mit voller Überzeugung. Das hat ihn 28 Jahre, also fast 3 Jahrzehnte Gefängnis gekostet. Nach seiner Entlassung setzte er sich mit ganzem Herzen für die Versöhnung der Opfer mit ihren Tätern und der Täter mit ihren Opfern ein. Zu seinen Schlagworten, Schlagwort ist das falsche Wort, weil er ja gewaltfrei war, aber zu den großen Worten, die er immer wieder verwendet hatte, gehörten die Worte Versöhnung und Vergebung. An seiner Stelle oder an seiner Seite stand der Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu. Und der hat mal was sehr Wahres gesagt, was in Afrika im Endeffekt so passiert ist. Und zwar sagte er, mir wurde bewusst, dass die Apartheid nur mit der Großmut der Opfer überwunden werden könnte und damit zum Prüfstein der Versöhnung werden würde, an der ich nie gezweifelt habe. Mir wurde bewusst, dass die Apartheid nur mit der Großmut der Opfer überwunden werden könnte und damit zum Prüfstein der Versöhnung werden würde, an der ich nie gezweifelt habe. Wenn ich mir die Geschichte von Josef genauer ansehe, oder die Geschichte von Nelson und Desmond, dann komme ich zu dem Schluss, dass Vergebung kein bloßes Gutmenschentum ist. Wenn ich die Geschichte von Josef, Nelson und Desmond beobachte, oder von Millionen anderen Opfern, die ihren Tätern vergeben haben, selbst nach unsagbarem Leid, dann stelle ich fest, dass wir Vergebung nicht machen können. Vergebung empfinde ich als ein Geschenk. Dass wir vergeben können, ist Gnade. Aus eigener Kraft können wir vieles gar nicht vergeben, glaube ich. Und wir können auf keinen Fall verlangen, dass andere aus eigener Kraft vergeben. Ich glaube auch nicht, dass Gott, der Vater im Himmel, von dem unser Text spricht, es tut. Er gibt gerne und schenkt. Und er möchte uns vor allem diese Kraft zum Vergeben schenken. Denn wo Streit, Kampf und Hass ist, da sind Beziehungen belastet und zerstört. Vergebung hingegen erneuert diese Beziehungen. Vergebung bereitet einen neuen Weg und befreit von negativen Gedanken. Vergebung bereitet den Weg für einen Neuanfang. Und das klingt vielleicht erstmal ganz gut. Aber die Frage, die mich meistens beschäftigt, wenn ich solche Sachen höre, auch in Predigten, ist, wie kann das denn praktisch aussehen? Wie kann ich ganz praktisch ein kleiner Josef, eine kleine Josephine oder ein kleiner Nelson werden? Mit Geschenken ist es ja so eine Sache, denn man muss sie annehmen und man muss sie selber auspacken. Ich glaube, dass es ähnlich ist mit dieser Kraft zu vergeben. Ich kann mich nämlich auch für Vergebung komplett verschließen. So wird ein "Das vergesse ich dir nie" bei manchen zu einer Lebenseinstellung. Und das macht sie richtig resistent für Entschuldigungen und Zeichen guten Willens. Vielleicht kennst du auch Menschen, die bitter geworden sind, weil sie von Menschen enttäuscht wurden, weil sie verletzt wurden und weil sie das alles nachtragen, weil sie es nicht loslassen können. Und vielleicht hast du schon erlebt, dass daran Ehen, Freundschaften, Gemeinden oder Communities zerbrochen sind. Und ich finde es vor allem tragisch, dass sowas sogar passiert bei Menschen, die an Jesus glauben. Das passiert gar nicht so selten. Und das hängt, denke ich, mit einem ganz, ganz starken Egoismus zusammen. Dabei würde es nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen, nicht schaden, wenn wir hin und wieder mal ein bisschen weniger auf uns selbst gucken würden. Josef macht es vor. Nachdem er nach Jahrzehnten wieder mit seinen Brüdern vereint war, da sagt er Folgendes, nachdem er ihnen vergeben hatte: Ihr gedachtet es böse mit mir, aber Gott gedachte es gut mit mir. Ein ganz einfacher Satz, der doch so viel beinhaltet. Josef sieht nicht mehr auf seine Familientragödie, auf das, was ihm passiert ist, auf die Katastrophe seines Lebens, sondern auf den Gott, der es gut mit ihm meint. Nelson sieht nach 28 Jahren Haft nicht mehr auf das Gefangensein, auf das Eingesperrtsein, auf die Perspektivlosigkeit, die engen Räume, sondern auf die Chance für Frieden und Vergebung in Südafrika. Und wir können auch kleine Nelsons, Josefs und Josefinen werden, indem wir uns weniger um uns selbst drehen. Damit das gelingen kann, ist es vielleicht manchmal ganz gut, ein wenig Zeit vergehen zu lassen und Abstand zu der Situation zu gewinnen. Die Emotionen sollten sich erstmal beruhigen, bevor wir über Vergebung nachdenken. Und oft hilft es ja schon, die Situation mit einem kühlen Kopf und in einem neuen Licht zu sehen. Mir hilft es, zum Beispiel, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle oder beleidigt bin oder verletzt, diese Empfindungen und Gefühle abzuladen. Zum einen passiert es, indem ich ganz praktisch bete, indem ich Gott sage, was mich beschäftigt, was mich gerade stresst, was mich aufregt. Zum anderen passiert das, indem ich 3 Leute habe, oder letztens bin ich sogar auch nochmal jemand anderen gekommen, 4 Leute habe, bei denen ich ganz genau weiß, die kann ich auch um 4 Uhr nachts anrufen und mich auskotzen und die hören mir zu. Und die nehmen mich auch nicht allzu ernst und tun mir einfach gut. Genau, und zuletzt muss Vergebung immer freiwillig sein. Deswegen ist es ganz wichtig, sich nicht unter Druck zu setzen und sich auch nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern offen zu sein für dieses Geschenk Gottes. Für dieses Geschenk, das deine Beziehungen wieder neu macht, ganz macht und dich frei machen will, das Geschenk zu vergeben. So, tut mir leid, ich bin noch nicht ganz am Ende. Noch kurz ein paar abschließende Gedanken. Während ich und wir Menschen im Allgemeinen uns mit Vergebung doch oft sehr schwer tun und doch oft auf unser Recht pochen, wählt Gott einen anderen Weg. Sein Herz schlägt für die Menschen. Dieses Herz ist voller Liebe und voller Sehnsucht und kann diese zerstörte Beziehung zu uns Menschen beinahe nicht ertragen. Und die Bibel spricht von Schuld und benennt so den Ursprung dieser kaputten Beziehung. Und sie nennt auch den Verursacher, Familie, Mensch. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir in diese Welt hineinsehen, müssen wir wohl zugeben, dass tatsächlich nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte und einiges im Argen liegt. Die Welt ist längst nicht so, wie sie sein könnte. Und wenn wir die Frage nach der Schuld stellen, dann kommen wir sehr schnell auf Großkonzerne, Politiker, die Banken und hoffentlich früher oder später zu uns selber. Ich glaube, dass wir nicht nur aneinander schuldig werden, dass wir einander verletzen, sondern auch an dem, der diese Welt anders gedacht hat, der sie sich anders gewünscht hat, nämlich an Gott. Aber ich glaube, dass Gott, getrieben von Liebe und Sehnsucht nach seinen Menschen, einen Weg gefunden hat, diese zerstörte Beziehung wieder neu zu machen. Nämlich durch Vergebung. Denn bei Gott ist Vergebung garantiert und Versöhnung jederzeit möglich. Er, als Schenker und Geber allen Lebens, ist über alle Maße großzügig, wenn es um Vergebung geht. Da Vergebung diese Beziehung, die irgendwie kaputt ist, oder nicht nur irgendwie, sondern die kaputt ist, wiederherstellt und heil macht. Er hat es sich auch einiges kosten lassen. Nicht zuletzt das Teuerste, das er hatte. Seinen Sohn, Jesus. Ein Stück von sich selbst. Und das macht Vergebung oft aus, dass es ein Stück von uns selbst kostet. Aber ich glaube, uns kostet es nicht so viel zu vergeben, wie Gott es gekostet hatte zu vergeben. Und noch während dieser Sohn unverdient und ungerechtfertigterweise stirbt, sind eine seiner letzten Worte: Vater, vergib ihnen. Vergebung haben wir nötig und sie ist möglich. Jesus sagt, vergib ihnen, und Gott sagt, Vergebung, hier ist sie. Nimm sie in Anspruch. Geh darauf zu, vielleicht heute, vielleicht auch nur mit ganz, ganz kleinen Schritten. Thomas D. bringt es besser auf den Punkt als die meisten Theologen in tausenden von Jahren Theologiegeschichte. Vergebung, hier ist sie.